Das heilige Evangelium bei St. Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann sehet auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen, und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisset, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sehet auf und erhebet eure Häupter. Das wird uns heute an diesem zweiten Sonntag in der Adventszeit einfach mal so vom Herrn Christus aus dem Text heraus uns zugerufen. Und das bedeutet auf alle Fälle viel, viel mehr als nur Kopf hoch oder nur Mut, das wird schon alles wieder gut. Wir kennen alle solche Floskeln, die keine Kraft haben, wenn man dahinter schaut, weil sie letztlich nur auf den Füßen einer Hilflosigkeit stehen. Das Leid eines Menschen, das greift direkt in unser Herz. Und wir halten es auch nicht aus. Und dann kommen eben so ohnmächtige Worte über unsere Lippen. Das wird schon wieder. Oder man darf die Hoffnung nie aufgeben. Besser wäre es, man würde an dieser Stelle manchmal schweigen. Unser Mitleid durch unsere Sprachlosigkeit und eine liebevolle Berührung zum Ausdruck bringen am Bett eines Kranken oder eines Sterbenden oder gegenüber einem Menschen, dem ein tiefes Leid das Herz zerreißt. Aber wir halten es nicht aus und sagen dann so leere, dumpfe Sätze, Kopf hoch, es wird bestimmt alles gut. Aber im Stillen schämen wir uns über unser Ausweichen. Ja, wir schämen uns über die Hohlheit solcher Sätze. Kennst du das? Ich kenne das. Hier in unserem Text aber ist es anders. Sehet auf und erhebet eure Häupter. Das sind Worte, die voller Kraft und voller Leben stecken. Und hinter diesen Worten, da steht auch noch eine Zusage, weil sich eure Erlösung naht, so sagt Jesus im Evangelium. Und darum seht auf und darum hoch die gesenkten Köpfe. Und die verzagten Jünger Jesu, die sind in unserem Text angesprochen. Aber im übertragenen Sinne sind gleichzeitig auch Christenmenschen angesprochen, deren Licht eben nicht mehr hell leuchtet und die angefochten sind in Krankheit und Not. Christen, die in Angst und Zweifel hin und her geworfen werden oder vom Zeitgeist aufgefressen werden und unter Umständen keine Widerstandskräfte mehr haben. Christen, die unter ihrer Sünde leiden oder an ihrem eigenen Kleinglauben leiden. Erlösung ist nah. Erlösung, das ist ein uraltes Wort. Es bedeutet ursprünglich den Loskauf von Gefangenen oder Sklaven. Es bedeutet die Freimachung durch ein Bezahlen von einem Lösegeld. Mensch, du wirst frei werden. Ich musste bei der Vorbereitung der Predigt heute an einen Zeitungsbericht denken. Vielleicht so 10 Jahre her, so genau weiß ich es nicht mehr, aber er blieb mir in Erinnerung. Da ist berichtet worden über eine amerikanische Frau, Judith, eine junge Frau aus der Bronx in New York. Sie wurde klein gemacht, sie wurde gedemütigt, sie wurde entwürdigt, sie wurde geschlagen und sie wurde vergewaltigt. Sie konnte niemanden mehr in die Augen blicken. Sie war ebenso total, sagen wir es ruhig Englisch, down. Aber plötzlich blickt sie auf, denn sie ist durch die Liebe und Wertschätzung eines unbedeutenden Paters, der in einem Bettelorden in der Bronx arbeitet, durch diesen Pater ist sie dem Herrn Christus begegnet. Und dann erhebt sie ihr Haupt. Sie, die vorher nur voller Scham und Angst war, und sie berichtet später, meine Seele war tot, aber Pater Agostino vom Bettelorden hat mich ins Leben zurückgeführt. Dieser Pater hat also das Licht des Glaubens in ihr entzündet und ihr die Selbstachtung zurückgegeben. Ja, zurückgegeben auch das Vertrauen, in der Liebe Gottes aufgehoben zu sein. Und da ist dann plötzlich das Licht des Glaubens. Liebe Gemeinde, ist das Licht des Glaubens schon die Erlösung, von der Jesus in unserem Text spricht? Nein, das ist es nicht. Diese junge Frau aus der Bronx ist trotz ihres Glaubens noch nicht völlig frei. Die alten Erniedrigungen, die Verletzungen wirken weiter trotz des Glaubens. Und es klingt immer nach, du bist nichts wert. Du bist eine Null. Die Albträume von den alten Zeiten verfolgen sie doch auch noch in der Gegenwart. Trotz des Herrn Christus in ihrem Leben, trotz Weihnachten, trotz Karfreitag und Ostern. Und obwohl sie den Heiland durch den Glauben im Herzen trägt, braucht sie auch weiter die Ermutigung. Sie braucht Menschen, die ihr die Liebe Christi sichtbar machen, die ihr das Wort zurufen, sieh auf, erhebe dein Haupt, weil sich deine Erlösung naht. Diese Erlösung ist noch nicht da, ihr Lieben, sie ist auch bei uns noch nicht da. Wir spüren das doch jeden Tag. Ist es nicht so? Mit Macht greift immer wieder das Alte auch in mein und in dein Leben ein. Da dachtest du vielleicht, im Glauben könntest du mit alten Schwächen oder alten Ketten einfach mal brechen. Und dann dachtest du, der Glaube sei bereits Erlösung. Und im Alltag merkst du dann, dass dein über die Jahre antrainiertes Fehlverhalten, dass deine Angst und deine Sorgen nicht einfach verschwunden sind. Da war doch der Streit mit einem Menschen. Ich wollte ihn im Glauben überwinden, ich wollte verzeihen, so wie Gott auch mir vergeben hat. Aber trotz meiner Arbeit an der Beziehung, trotz meines auf den anderen Zugehens, wird der Streit nicht überwunden. Werden die tiefen Verletzungen der Vergangenheit nicht einfach ausradiert? Vor einiger Zeit sagte zu mir jemand, ich müsste doch eigentlich viel mutiger sein, aber obwohl ich an den auferstandenen Herrn Christus glaube, kann ich noch immer nicht mit dem Tod umgehen. Ich hatte ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit mit dem Tod. Und selbst der Glaube macht mich noch nicht einfach frei von diesem Trauma. Selbst die Hoffnung auf Auferstehung nimmt mir nicht das Ohnmachtsgefühl. Liebe Brüder und Schwestern, nein, wir sind noch nicht endgültig erlöst. Gewiss, in der Heilsgeschichte des dreieinigen Gottes mit uns ist Großes geschehen, auch Entscheidendes. Weihnachten, Karfreitag und Ostern, gewiss auch Pfingsten. Gottes Liebe steht. Sein Ja zu dir und zu mir, das hat felsenfesten Grund. Und wir brauchen uns eben nicht mehr auf unser eigenes Leben und unser Wohlverhalten blicken, wenn wir wissen wollen, wie Gottes Herz uns gegenüber bestellt ist. Du kannst ruhig auf Christus schauen. Du kannst auf sein Kreuz schauen. Und dann blickst du auch in Gottes Herz. Und das nimmt die schwerste Last von meiner und von deiner Schulter schon heute und hier. Und wir brauchen nicht mehr mit Angst unseren Alltag zu begehen. Ja, wir Christen, wir dürfen glauben, es steht keiner mit der Stechuhr hinter uns, um zu prüfen, ob wir auch genug Gutes wirken. Die Liebe Gottes steht vor unserem Tun. Die Liebe Gottes steht vor unserer Lebensleistung und sie umfängt auch unser Versagen. Dieser Gott, der will nur eins, dass wir ihm vertrauen. Eigentlich könnte es leicht in unserem Leben werden, ganz, ganz leicht, wenn wir auf Christus schauen. Eigentlich könnte die Freude unsere Herzen erfüllen, richtig helle Freude. Aber dann tritt die Welt mit ihren Ansprüchen an uns heran und dann sagt sie, du bist zu klein, du bist zu langsam und du leistest zu wenig. Die leise Stimme, fast nicht hörbar, die leise Stimme der Liebe Gottes in diesem Krippenkind von Bethlehems Stall, die dringt eben nicht mehr durch in die übermächtige Realität meiner Schwachheit. Und dann habe ich auch noch ein Gewissen, das mir in meinem Alltag immer wieder meine Sünden aufdeckt. Da ist das Hinterherbleiben hinter dem, was ich sein sollte, was ich sein wollte. Ja, und es schreit auf einmal viel lauter als dieser fast ohnmächtige Mann am Kreuz. Ja, mein Gewissen ruft, du bist es nicht wert, Gottes Kind zu sein. Die ganze sogenannte Aufklärung, das scheinbare Wissen um den lieben Gott, das Wissen um den Gott, der die Sünder rechtfertigt, hat diese Stimme des Gewissens noch nicht zum Schweigen gebracht. Diese Stimme wird vielleicht ein bisschen verdrängt. Sie wird auch manchmal übertönt durch andere Stimmen, durch sogenannte psychologische Erkenntnisse. Es gäbe keine Schuld. Und trotzdem wird diese Stimme des Gewissens nicht zum Schweigen gebracht. Und manchmal dringt sie erst über 70 Jahre nach einem Krieg durch, diese Gewissensstimme. So wie bei dem Mann, den ich in meiner Frankfurter Zeit zum Geburtstag besuchte und der vor mir, noch bevor wir uns richtig begrüßt hatten, den Ärmel seines Pullovers hochkrempelte und mir die Tätowierung zeigte und sagte, Herr Diakon, ich war bei der Waffen-SS. Ach, liebe Gemeinde, wir sind noch nicht erlöst. Wir sind noch nicht von unseren Ketten befreit. Das Alte unseres Lebens zerrt an uns mit Macht. Es zerrt an uns trotz der Liebe Gottes, die so hell am Weihnachtsfest alle Jahre erstrahlt. Trotz des Mannes am Kreuz auf Golgatha, der sein teures Leben gab für dich und für mich. Und wirkt auch der Heilige Geist unter uns schon gar vieles. Liebe, Freude, Friede, so ist der Heilige Geist doch nur eine kleine Anzahlung, sozusagen die erste Rate, ein Vorschuss von dem, was noch aussteht. Und darum sagt Jesus zu uns heute, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, ihr Christen, geht erhobenen Hauptes in eure Zukunft, in euren Alltag. Denn nicht Gericht, sondern Erlösung wartet auf euch. Und das Lösegeld, das Jesus mit seiner Liebe und mit seinem Tod am Kreuz für uns bezahlt hat, wird uns tatsächlich einmal ganz frei machen, alle Verletzungen heilen. Uns wird keine Kette mehr, keine Angst, keine Not, kein Widerstand und keine Schuld mehr binden. Es wird dich keine Trauer mehr um einen geliebten Menschen lähmen und keine Angst mehr wird dich zur Lüge zwingen. Die Liebe Jesu, die das Kreuz für dich trug, die alles gab für dich, die bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, so sagt Jesus. Glaubst du denn, Jesu Worte bleiben auf halbem Wege stehen? Sie werden nicht vergehen. Und das, was der Sohn Gottes durch sein Wort unter uns schon zu wirken beginnt, das wird er auch einmal vollenden. Seine Verheißungen und die Hingabe seines Lebens für dich werden sich an dir erfüllen, auch wenn du jetzt noch so sehr unter deiner Schwachheit und unter deiner Sünde leidest. Bleibt noch die Frage nach dem Zeitpunkt. Aber wann? Aber wann wird das sein? Haben wir nicht fast 2000 Jahre umsonst gewartet? Und hat sich etwa irgendetwas geändert seither? Die sich hinziehende Zeit, die macht so manchen von uns schläfrig. Passen wir ruhig auf, dass wir dabei nicht das Entscheidende verlieren. Wer die Erlösung durch den Herrn Christus bei seinem Wiederkommen nicht mehr im Blick hat, der steht in zweierlei Gefahr. Die erste Gefahr ist die, dass ein Christ, der nicht mehr auf Christus wartet und auf seine Erlösung hofft, dass dieser Mensch sich und diese Welt meint, sich selbst erlösen zu müssen. Und wer nicht mehr mit den ersten Christen sehnsuchtsvoll ruft, Maranatha, komm Herr Jesus, solch ein Mensch, der muss selbst wirken. Frieden, Liebe, Vergebung, ich sag mal noch Freude und Eierkuchen hinterher. Eine Kirche, die nicht mehr auf ihren Erlöser blickt, die wirkt gnadenlos. Sie ist überfordert, sie überschlägt sich in Aktionismus. Aber eine Kirche hingegen, die wartet, eine Kirche, die um die eigene Erlösungsbedürftigkeit weiß, die kann gelassen sein, gnädig mit sich selbst sein und natürlich auch mit den anderen. Wir müssen die Vollendung ja nicht machen. Früher habe ich immer gedacht, das Warten auf den Herrn Christus, das versetzt nur in Hochspannung. Das ruft mich nur auf zum ständigen Tun und zum Zeitausnutzen. Nein, das Warten auf den Heiland, das macht gelassen. Und das macht ruhig und das macht liebevoll, manchmal auch großzügig. Und dieses Warten erwartet nicht von uns das Tiefste, sondern das erwartet von Christus das Tiefste. Aber dann ist noch da diese zweite Gefahr, die aus dem Verlust der Zukunftshoffnung kommt. Nämlich, dass wir uns abfinden mit dem Zustand, wie es eben nun mal jetzt gerade ist. Dass sich abfinden mit der Sünde, dass sich abfinden mit meiner Angst, mit dem Unfrieden und auch im Großen gedacht mit der Ungerechtigkeit dieser Welt. Ich kann's doch nicht ändern. Ich habe es doch schon 100-mal versucht und ich bin immer wieder gescheitert. Christen, die nichts mehr erwarten und die nicht mehr hoffen, die sich einlullen lassen, die sich auffressen lassen von den sogenannten Unabänderlichkeiten. Christen, die aufgehen in dieser Welt, gibt es immer wieder. In der Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges hat kaum jemand für die Juden geschrien, wenn, dann kam er gleich in die gleiche Ecke. Da finden sich auch heute Christen damit ab, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken oder dass Flüchtlingskinder in den Lagern keine ausreichende medizinische Versorgung haben. Naja, die liegen uns halt auf der Tasche. Das ist der Zeitgeist. Und was sollen wir tun? Man findet sich auch als Gemeinde manchmal damit ab, dass die Menschen nicht mehr in die Gottesdienste gehen, dass sie von Christus und seinem Heil nicht mehr erleuchtet werden, dass sie im Angesicht des Todes keinen Trost mehr empfangen und dass sie am wahren christlichen Leben sozusagen vorbeigehen. Diese Welt, liebe Brüder und Schwestern, die kann uns das nicht geben, was wir im tiefsten brauchen. Nur Christus allein gibt das wahre Leben. Und lassen wir uns doch auch wieder von den Zeichen der Zeit ein bisschen wachrütteln. Weisen nicht die Naturereignisse und die Klimaveränderung und das weltpolitische Geschehen nicht auch ein wenig auf diese im Text erwähnte letzte Zeit hin? Ich bin gewiss kein Endzeitprediger. Aber in den letzten Monaten dachte ich schon immer wieder mal, wenn man Nachrichten sieht, hört oder liest, das nimmt hier auf unserer Erde bald biblische Dimensionen an. Der sogenannte Islamische Staat, die Ukraine und Russland, Trump und der Rest der Welt, Israel und Palästina und dann noch diese vielen Natur- und Klimakatastrophen. Hab keine Angst, ich will hier nichts berechnen. Es ist mir fern, Tage zu bestimmen, wann Jesus wiederkommen könnte. Und das wird in der Bibel auch immer wieder nicht ohne Grund verwehrt. Und doch, sagt der Herr Christus, und das lesen wir in der Schrift, wir sollen offenen Auges durch die Welt gehen. Und dann erzählt er uns dieses Gleichnis vom Feigenbaum. Das Ausschlagen des Feigenbaums lässt uns den nahenden Sommer erkennen. Soll uns diese Adventszeit nicht auch ein wenig dazu dienen, dass mein Herr und Heiland mit offenem Herzen und mit großer Ernsthaftigkeit von mir erwartet werden will? Sollen wir nicht mit den ersten Christengemeinden angesichts der großen Verwirrungen damals, angesichts der unbegreiflichen Gewalt, die auch die ersten Christen und gerade besonders die zu tragen hatten, sollen wir dann nicht doch wieder beten, Maranatha, komm, Herr Jesu, ach, komm. Seht auf und erhebet eure Häupter. Liebe Brüder und Schwestern, Gott hält sein Wort. Er kommt zum Ziel mit uns. Und darum lasst uns eine Adventszeitgemeinde sein. Eine erwartende Gemeinde mit offener Herzenstür. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Welch ein Trost! Dieses Leben hier muss uns nicht alles geben und wir müssen nicht alles aus diesem Leben herausholen. Und wir gehen auf den für uns gekreuzigten Herrn Christus zu. Er wird alle, die ihm vertrauen, die wird er vollenden. Und unser Leben mit all den Gebrochenheiten und den Wunden wird dann heil werden. Auf der anderen Seite wird uns diese Erwartung auf unseren wiederkommenden Herrn auch in Spannung setzen. Spannung zu aller Gleichgültigkeit, Spannung zu aller Anpassung an diese Welt. Ja, wir sollen nicht nur, so wie es Martin Luther angedichtet wird, Apfelbäumchen pflanzen, wenn morgen der Herr wiederkommen wird, sondern wir dürfen Jesus Christus, unserem Heiland, auf seinem Liebesweg nachfolgen. Wir dürfen unser Herz für die Schwachen und Hilflosen entflammen lassen und wir dürfen den Herrn, unseren Gott, darum bitten, ja, wir dürfen ihn förmlich auf Knien anflehen und dann sagt er es uns nochmal, seht auf, und erhebt eure Häupter. Für uns in der Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest gibt es mal auf alle Fälle keinen Grund zur Panik und auch keinen Grund zur Resignation. Unser Herr ist nahe Und darum wachet und betet, darum seid voller Hoffnung auf seine Ankunft. Fachausdruck von Ankunft, Advent. Seid gespannt. Und dann wird wahr, was wir alle Jahre singen. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o Christenheit, und erhebe dein Haupt. Amen.